Wir haben letzte Woche über Johannes den Täufer gesprochen. Und ihr erinnert euch, die Botschaft von Johannes dem Täufer war, tut Buße, kehrt um. Und wir haben über Buße gesprochen letztes Mal, dass Buße bedeutet umdenken und ganz praktisch umkehren. Ich bin in eine Richtung gegangen, ich erkenne, das war falsch, ich bekenne es Gott, sage, ja, das ist falsch, ich stimme ihm überein und entscheide mich, in die andere Richtung zu gehen. Und jetzt in Vers 21 lesen wir, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde. Und die Taufe des Johannes war das äußere Zeichen, dass die Leute abgelegt haben, dass sie Buße getan haben oder dass sie Buße tun wollen in ihrem Herzen. Und als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war. Lukas sagt uns das nur ganz kurz. Die Tatsache, dass auch Jesus kam und sich taufen ließ. Warum? Wenn Taufe ein Zeichen ist für Buße, für Umkehr, Jesus, der Sündenlose, der Vollkommene, warum hat er sich taufen lassen? Nicht, weil er umkehren musste oder Buße tun musste. Ich glaube, aus ein paar Gründen. Zuerst mal, die Taufe war ein Zeichen für Johannes den Täufer, dass Jesus der verheißene Messias war. Gott hat zu Johannes gesprochen, und hat zu ihm gesagt, auf welchem du sehen wirst, den Geist niederfahren und auf ihm bleiben, dieser ist derjenige, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und er sagt, ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der hat zu mir gesagt, auf wen du den Heiligen Geist kommen siehst, der ist derjenige. Und ich habe ihn gesehen und ich habe ihn bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und danach hat Johannes freimütig verkündigt und hat gesagt, seht, dieser Jesus, dieser ist das Lamm Gottes, der hinwegnimmt die Sünde der Welt. Zweiter Grund, warum Jesus sich taufen ließ, ist, weil er sich mit uns identifiziert hat. Als Sünder, er ist unser hoher Priester. Er hat sich eins gemacht, hat letztlich unsere Sünde auf sich genommen. In Jesaja wird schon prophezeit von ihm, da heißt es, der Gerechte, mein Knecht, wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Diese freiwillige Identifikation von Jesus mit uns. Und 2. Korinther natürlich, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und das hängt nämlich zusammen mit der dritte Punkt, warum Jesus sich taufen ließ, ist, er hat sich hier auch dem Plan seines Vaters unterworfen, den Erlösungsplan. Wie wir hier gesehen haben. Das heißt, von Jesus ihre Sünden wird er sich selbst aufladen, er hat es freiwillig auf sich genommen, aber der Vater hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also wir sehen hier beides, wir sehen den Plan des Vaters, den Willen des Vaters und Jesus, der sich dem Willen des Vaters unterwirft. Jesus hat es immer getan. Er hat gesagt, ich tue immer den Willen meines Vaters. Und das hat er zu Beginn seines Dienstes hier ausgedrückt. Sich taufen lassen, hat er durchaus auch gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Ich gebe mich hin, dieses Opferlamm zu sein. Geh mich hin, deinen Willen zu tun, den Erlösungsplan auszuführen, die Menschen zu erlösen. Ich identifiziere mich damit. Ja, ich bin gekommen, um zu sterben und aufzuerstehen für die Vergebung der Sünden. Und er hat sich aus freiem Willen hingegeben. Müsst ihr euch das vor Augen halten, ist radikal, was hier passiert ist. Ich glaube, das ist eine dieser Stellen, wo Jesus dem Vater ganz radikal sagt, Vater, ich liebe dich, ich bin dir völlig hingegeben und wo Jesus uns ausdrückt, ich liebe dich. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Es gibt jemanden, der dich leidenschaftlich liebt, heute Morgen. Und das ist Jesus Christus. Und dann sehen wir, dass der Vater den Sohn bestätigt. Und seinen Dienst bezeugt. Als Jesus getauft war und betete, geschah, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Sagt hier nicht, dass der Heilige Geist eine Taube war übrigens, sondern hat irgendwie eine Gestalt, kam wie eine Taube, wie so ein Vogel, der herabkommt, um dich herumschwirrt, vielleicht sich auf dir niederlässt. Beschreibt hier was. Glaub bitte nicht, dass der Heilige Geist eine Taube ist. Das ist zu naiv gedacht. Es steht hier wie eine Taube. Das sagt uns, dass er es nicht ist. Aber er versucht hier was zu beschreiben, was er, glaube ich, nicht wirklich beschreiben kann. Aber irgendwie wird hier ein Fenster im Himmel aufgetan, ein Fenster in eine andere Dimension, was immer das bedeutet. Und der Heilige Geist kam sichtbar in leiblicher Gestalt wie eine Taube, auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Radikal, hier spricht der Vater. Und er sagt erstens: Du bist mein geliebter Sohn. Ist euch das bewusst, dass der Vater seinen Sohn liebt? Leidenschaftlich liebt? Ihr Väter könnt das nachvollziehen. Ich glaube, nur Eltern können das wirklich nachvollziehen. Liebe für ein Kind. Und wer von euch Vätern würde seinen Sohn geben für jemand anderen? Wer von euch würde sagen, ja, ich gebe meinen Sohn, damit der Günther gerettet werden kann? Weiß nicht, da müsst ihr erstmal lange drüber beten, ob ihr das tun würdet. Ja, ihr liebt eure Kinder. Vater liebt seinen Sohn noch viel mehr. Und er hat ihn für uns gegeben. Haben wir ein Statement, wie sehr der Vater uns liebt. Nicht nur Jesus liebt dich leidenschaftlich heute Morgen, sondern auch Gott, der Vater. Unser dreieiniger Gott liebt dich von ganzem Herzen. So sehr, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Wie radikal ist das? Sag, du bist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Das ist die zweite Aussage. Gott, der Vater, könnte das nicht von mir sagen oder von dir. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Weil Jesus hat uns in der Bergpredigt gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. An solchen Menschen hat Gott Wohlgefallen. An Vollkommenheit, an absoluter Heiligkeit, an Sündenlosigkeit, an Reinheit. Das ist, wie er ist. Und daran hat Gott, der Vater, Wohlgefallen. Mit solchen Menschen, mit solchen Personen will Gott, der Vater, Gemeinschaft haben. Er kann das nicht zu uns sagen. Wir haben letztes Mal drüber gesprochen, wenn ich nur 3 Sünden pro Tag begehen würde, und das ist sehr konservativ gerechnet, hätte ich schon 30.000 begangen in meinem Leben, mindestens. In Wahrheit ist es wahrscheinlich viel, viel mehr. Aber nur es in Perspektive zu setzen. Leute, keiner von uns ist irgendwie gut. Das können wir uns abschminken. Wir müssen uns mal die Dimensionen hier vor Augen halten. Wir haben einen absolut reinen, heiligen, perfekten Gott und auf der anderen Seite haben wir einen Menschen, der 30.000, 100.000, Millionen von Sünden begangen hat. Das können wir vergessen, dieses Denken, ah, der Mensch ist ja im Prinzip gut oder ich bin ja gar nicht so schlecht. Jakobus sagt, wer eine Sünde begangen hat, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden, ist ein Gesetzesbrecher geworden. Und Gott, der Vater, wird nicht Gemeinschaft haben. Aber er sagt von seinem Sohn, in dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Er spricht über Jesu Leben. Jesus hat dieses perfekte, heilige, reine Leben, sündenlose Leben für uns gelebt, das wir nicht leben konnten. Und er ist unser Opferlamm geworden. Er bietet uns sein perfektes, heiliges Leben im Austausch für unser Sündiges an. Er ist unser Stellvertreter geworden am Kreuz. Gott hat ihn am Kreuz behandelt, als hätte er unser Leben gelebt, damit er uns behandeln kann, als hätten wir Jesu Leben gelebt, wenn wir es nur wollen, wenn wir uns nur mit Jesus identifizieren wollen und sagen, ja, ich vertraue mich dir an. Ich möchte, dass das gilt, was du am Kreuz für meine Schuld getan hast. Ich glaube, dass es für mich persönlich war. Ich tue Buße, wie wir letztes Mal besprochen haben. Ich kehre um von meiner Selbstgerechtigkeit und vertraue mich dir allein an. Ah, dann passiert was Wunderbares, dann werden wir umkleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Und dann in Jesus Christus spricht Gott uns als Heilige an im Neuen Testament. Die, die Jesus vertrauen, sind heilig. Da kann er sagen, ich habe Wohlgefallen an dir. Nicht, weil du so toll bist, aber weil du in Jesus bist, weil du mit ihm umkleidet bist, weil dir sein perfektes, heiliges Leben zugerechnet ist. Das ist unser Stand vor Gott, wenn wir in Jesus sind. Das ist wunderbar. Also er wurde unser Stellvertreter. Jesus, an dem der Vater Wohlgefallen gefunden hat. Und ich springe ein bisschen voraus jetzt zu dem nächsten Abschnitt, dem Stammbaum von Jesus. Und ich werde es mir und euch nicht antun, diese ganzen Namen durchzulesen. Das ist die Hausaufgabe, wenn ihr die bis nächste Woche auswendig lernen könnt. Wäre das toll. Aber wir lesen in Vers 23, und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Mit 30 Jahren haben Priester ihr Amt begonnen, ihren Dienst begonnen. Könnt ihr im Alten Testament nachlesen, im 3. Mose. Und er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Mattat und so weiter. Wie man meinte, er war nicht wirklich ein physischer Sohn von Josef. Und dieser Stammbaum, den wir hier lesen, ist eigentlich der Stammbaum von Maria. Wenn er das vergleicht mit dem Stammbaum in Matthäus, Kapitel 1, haben wir den Stammbaum von Josef. Das war die königliche Linie. Ab David, ne? Die königliche Linie, Salomo und so weiter. Was wir hier sehen, ist der Stammbaum Mariens. Wie man meinte, war er ein Sohn von Josef und auch die Schwiegersöhne wurden als Söhne bezeichnet. Und Lukas gibt uns hier die Vorfahren von Maria, leiblichen Mutter von Jesus. Und wenn ihr seht, bis David sind die Stammbäume eigentlich gleich und dann hier die Linie Marias ist durch einen anderen Sohn, die königliche Linie. Interessant. Aber worauf ich hinaus will, ist auf Vers 38. Am Ende des Stammbaums heißt es, dass er ein Sohn, ein Nachkomme des Adam, des Gottes war. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, wird Jesus als der letzte Adam bezeichnet. Adam war der Mensch, der von Gott erschaffen wurde, der ursprünglich perfekt war in dem Sinn, moralisch rein war und dann ist er in Sünde gefallen. Und hier haben wir Jesus, der seinen Dienst antritt, seine Mission als der letzte Adam, als der zweite, als der, der kommen wird, der zweite Vollkommene in dem Sinn, der alles wieder gut machen wird, was der erste versaut hat. Jesu Dienst. Und wenn wir zurückgehen zu unseren zwei Versen heute Morgen, lesen wir, als Jesus betete, wurde der Himmel aufgetan und der Heilige Geist kam herab und Gottes Stimme, Stimme Gottes, des Vaters kam vom Himmel. Sagt uns was über Gebet. Willst du den Himmel offen sehen? Willst du Gott erleben, seine Zurüstung? Willst du Gott hören, wie er zu dir spricht? Gebet, betest du? Ich frage mich, wie viele von euch, von uns, wären heute hierher gekommen, wenn ich letzte Woche gesagt hätte, nächsten Sonntag passiert nichts anderes, kein Lobpreis, keine Predigt, wir kommen einfach zusammen, um zu beten. Wie viele wären da? Irgendjemand hat mal gesagt, Sonntagmorgens findest du raus, wie populär das Lobpreisteam ist. Bibelstunde findest du raus, unter der Woche, wie populär der Pastor ist. Im Gebetstreffen findest du raus, wie populär Jesus ist in deiner Gemeinde. Wie populär ist Jesus in unserem Herzen? Gemeinschaft mit ihm, das ist, was Gebet ist. Und mich überführt es persönlich. Ich möchte mehr beten. Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gebet bewegt. Wollen wir den Himmel offen sehen? Wollen wir Gottes Reden hören in unserer Mitte? Wollen wir erfahren, wie der Heilige Geist auf uns kommt und uns zurüstet? Beten wir, haben wir im Gebet auf Gott. Ich glaube, wir müssen es mehr tun als Gemeinde. Ich möchte euch einladen, wir treffen uns jeden Sonntagmorgen um 9:45 Uhr. Viertel vor 10. Übersetzung für die, die das erste nicht verstanden haben. Österreicher sagen 9:45 Uhr. Wenn ihr könnt, kommt ein bisschen früher. Lasst uns gemeinsam beten, lasst uns gemeinsam den Herrn suchen. Sag ihm ausstrecken. Und ich glaube, wir werden den Himmel offen sehen. Und ich glaube, wir werden Gottes Reden und Gottes Zurüstung erfahren. Wie nie zuvor. Wenn wir mehr eine betende Gemeinde werden. Wir lernen auch was über den Heiligen Geist hier. Seht ihr, als Jesus getauft war und betete, wurde der Himmel aufgetan und der Heilige Geist kam wie ein Elefant auf Jesus und schmetterte ihn nieder und schlug ihn zu Boden, machte ihn platt. Oder der Heilige Geist kam wie ein Adler oder wie so ein Raubvogel auf ihn herab und erschlug ihn. Steht das hier? Nee. Vor meiner Taube. Taube ist immer ein Zeichen für Reinheit, für Sanftheit. Sehen wir was über die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist eine Person. Wir können ihn betrüben. Er spricht zu uns. Lest die Apostelgeschichte. Heiliger Geist ist eine Person. Aber er ist eine sanfte Person. Ich glaube, Gott, der Heilige Geist, wird nie unseren freien Willen verletzen, wird uns nie vergewaltigen, wird uns nie einfach niederschmettern. Er ist sanft, er ist Wahrheit, er ist, hat denselben Charakter wie Jesus. Jesus hat gesagt, ich will euch einen Beistand senden. Das ist eigentlich die Bezeichnung für den Heiligen Geist, der Beistand und der Tröster, sagt Jesus. Das ist seine Persönlichkeit. Ich sende euch einen anderen Beistand, so einen wie mich. Er hat den Charakter Jesu. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Freude, Friede, Geduld, Langmut, Freundlichkeit, Güte, all diese Dinge. Selbstbeherrschung. Wo der Geist Gottes ist, ist Ordnung, da ist Liebe, da ist Einheit. Das, was der Geist Gottes wirkt. Er ist nicht ein Elefant im Porzellanladen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich Christen sehe, die sich verrückt aufführen und irgendwo am Boden rumwälzen oder der Heilige Geist hat mich plattgelegt und umgeworfen und ich wollte eigentlich aufstehen, aber ich konnte nicht, weil der Heilige Geist hat mich irgendwie da vergewaltigt. Weiß ich nicht. Das ist nicht das Bild, was ich hier sehe. Heiliger Geist ist der Geist Jesu. Hat seinen Charakter, hat seine Sanftheit, hat seine Liebe, seine Reinheit. Ich glaube, der Heilige Geist wird uns nicht dazu führen, dass wir uns wie Idioten benehmen. Chaos. Ist Gott sei Dank schon wieder vorbei, die Welle, wo manche Christen denken, bellen wäre eine super geistliche Übung oder solche Dinge. Leute, die sagen, kotzen im Geist. Schwachsinn. Geist Jesu, wir können was über den Heiligen Geist lernen. Und das Dritte, was wir lernen können in unserer Stelle hier heute Morgen, ist, wir lernen tiefe Wahrheit über unseren Gott. Wir lernen etwas über die Dreieinigkeit. Das, was wir Dreieinigkeit nennen. Unser Gott ist ein komplizierter Gott, könnten wir sagen. Komplizierter, als wir es wirklich verstehen können. Wir haben einen Gott, aber er ist eine Dreieinigkeit. Und versucht nicht, das intellektuell zu verstehen. Ich verstehe Dreieinigkeit nicht. Ist nicht möglich, das zu verstehen. Aber es tröstet mich eigentlich, weil wenn wir Gott völlig verstehen könnten, dann hätte man wahrscheinlich selber geschnitzt. Dann bräuchten wir ihn nicht, dann wären wir selber die Macher. Ja, wir können Gott verstehen, soweit er sich uns offenbart. Das können wir über ihn verstehen. Aber wir werden nie völlig Ich meine, als endliche, begrenzte Menschen werden wir nie den unendlichen, ewigen Gott völlig fassen können. Aber Gott offenbart sich uns als dreieiniger Gott. Und das ist was, was Sekten oder falsche Religionen immer bestreiten werden. Apostel Johannes sagt uns, es ist der Geist des Antichristen eigentlich, der Jesus nicht Gott sein lässt. Und werdet immer wieder Gespräche haben mit Zeugen Jehovas oder Mormonen, vielleicht mit euren muslimischen Freunden, die das bestreiten. Und so wollen wir uns heute, Rest unserer Zeit, ein bisschen über Dreieinigkeit unterhalten. Und weil es ein bisschen kompliziert ist, habe ich euch das auf Folie gemacht. Ich hoffe, es ist groß genug, dass ihr mitlesen könnt. Aber ich habe euch die Definition auf Folie gemacht. Definition ist schlicht und einfach: in dem einen Wesen Gott existieren drei unterscheidbare, gleichwertige, ewige Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wie gesagt, versucht nicht, das intellektuell völlig zu verstehen. Können wir nicht. Ich kann es nicht fassen. Es gibt Dinge, die sind so für unser Kleinhirn. Was meinen wir damit? Zuerst mal bekennt diese Lehre der Dreieinigkeit den Monotheismus. Es gibt nur einen Gott. Und das ist zum Beispiel was, was unsere muslimischen Freunde ganz verstehen. Die sagen, ah, ihr Christen, ihr habt ja viel Götter. Ihr glaubt ja irgendwo an drei Götter. Nee, das stimmt nicht. Wir glauben an einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Aber dann das zweite Fundament ist, dass sich dieser eine Gott in drei unterscheidbaren göttlichen Personen offenbart. Und das dritte an dem Ganzen ist, die dritte Wahrheit ist, dass diese Personen gleichwertig und gleich ewig sind. Was meinen wir damit? Der Vater ist ganz Gott und der Sohn ist ganz Gott und der Heilige Geist ist ganz Gott. Sie sind gleichwertig, sie sind eins, sie sind auch gleich ewig. Der Vater war immer der Vater, der Sohn war immer der Sohn, der Heilige Geist war immer der Heilige Geist. Ist nicht, dass der Vater irgendwann den Sohn erschaffen hat. Nee, sie waren gleichwertig, gleich ewig. Das ist damit gemeint. Vielleicht unten noch die Erklärung. Das Wesen Gottes ist das, was Gott zu Gott macht. Müsst euer Kleinhirn anstrengen. Ist fast philosophisch. Er ist die Substanz Gottes, könnten wir sagen. So nennen das die Theologen. Oder auf gut Deutsch, das Wesen ist das, was jemand ist. Die Person ist das, wer jemand ist. Also wenn wir von Dreieinigkeit sprechen, sprechen wir von einem Was, dem Wesen Gott, und drei Wers, den göttlichen Personen. Ich könnte es nicht ganz verstehen. Aber Gott offenbart sich uns in seinem Wort der Bibel als ein solcher Gott. Einem Was und drei Wers. Das ist Illustration, so wie ein Ei ist, aber es besteht aus Schale, Eiweiß und Eidotter. Oder Wasser, H2O, selbe Element, aber wir kennen es in fester Form, in flüssiger Form, in dampfförmiger Form. Das sind nur annähernde Gleichnisse. Das erklärt bei weitem nicht wirklich die Dreieinigkeit. Aber so ist unser Gott. Komplizierter, als wir einen Gott schnitzen würden. Und das beruhigt mich eigentlich. Ich möchte mir mit euch heute Morgen die biblische Lehre der Dreieinigkeit anschauen. Und wir werden uns ein paar Bibelstellen anschauen. Ich möchte, wenn die Zeugen Jehovas an eure Tür klopfen, dann möchte ich, dass ihr antworten könnt. Und dass ihr wisst, warum ihr glaubt, was ihr glaubt. Und dass ihr nicht an Dreieinigkeit glaubt, weil die Kirche das über Jahrhunderte so gelehrt hat, oder die Christen das glauben, sondern weil Gottes Wort es lehrt. Deswegen glauben wir das. Das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor, das ist nur ein Begriff, den wir verwenden, um das zu beschreiben, was Gott über sich selbst offenbart. Aber Gott offenbart sich als ein Gott in drei unterscheidbaren Personen. Und so wollen wir die Bibel lesen und studieren. Wir wollen nicht unsere Vorstellungen in die Bibel rein interpretieren und vorgefertigte Dinge haben und dann unsere Philosophien oder unsere Theologien mit der Bibel belegen. Das kann jeder, irgendwelche Schriftstellen aus dem Kontext nehmen. Du kannst fast alles mit der Bibel beweisen, ne? In diesem Sinn. Nee, wir wollen die Bibel lesen und sagen, Gott, was sagst du über dich selbst? Und selbst wenn ich es nicht verstehe oder wenn es keinen Sinn macht für mich oder ich vielleicht sogar nicht übereinstimme, mir das nicht unbedingt passt, was du sagst in deinem Wort, das ist, was dein Wort mir sagt. So wollen wir Bibel lesen. Wir wollen fragen, Gott, was sagst du uns? Was offenbarst du uns? Das wollen wir verstehen lernen. Und wir sehen schon im Alten Testament, ganz am Anfang, dass Gott ein kompliziertes Wesen ist. Wir sehen das schon in der Pluralität, in der Einheit Gottes. Im Alten Testament, im Plural wird von dem einen Gott gesprochen. Zum Beispiel im 1. Mose sagt der eine Gott, lasst uns Menschen machen. So seltsam, ne? Ein Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Das hebräische Wort für Gott, im allerersten Vers der Bibel schon, Gott schuf die Himmel und die Erde, das hebräische Wort ist Elohim. El ist das Wort für Gott und Elohim ist eigentlich eine Pluralform. Legt die nächste Folie auf, bitte. Ich möchte euch zeigen, wo wir in der Bibel die Dreieinigkeit finden. Und wir knüpfen gleich dort an, wo wir sind. Nämlich Ereignisse in der Bibel, wo alle drei Personen der Dreieinigkeit beteiligt sind. Wir fangen von vorne an. Menschwerdung Jesu. Lukas 1. Und ich habe das deswegen auf die Folie gemacht, dass ihr nicht hier panisch in der Bibel blättern müsst, sondern könnt ihr vielleicht einfach die Bibelstellen aufschreiben und das dann parat haben. Aber der Engel kommt zu Maria und er sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Kraft Gottes, des Vaters. Darum wird auch das Heilige, was geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Hier haben wir alle drei. Und dann natürlich die Stelle, die wir heute haben, die Taufe Jesu, haben wir gelesen. Wir haben Jesus, der getauft wird, wir haben den Heiligen Geist, der auf ihn kommt, wir haben Gott, den Vater, der spricht. Dies ist mein geliebter Sohn. Missionsbefehl, oder vorher noch der Punkt, wir haben die Lehren Jesu. Wir sehen es in vielen Lehren von Jesus, die Dreieinigkeit. Zum Beispiel dieser eine Vers, den ich euch hier aufgeschrieben habe. Als Jesus sagt in Johannes 14, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Ihr kennt ihn und er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also Jesus spricht, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist. Auch hier haben wir alle drei. Missionsbefehl natürlich, geht hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In der Schöpfung sind alle drei beteiligt. Der Vater, Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hatte er am Ende dieser Tage zu uns geredet, dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also der Vater hat die Welten gemacht. Aber interessant, durch den Sohn, der war auch mit beteiligt. Das sehen wir im nächsten Vers, auch Kolosser 1, Vers 16. Da heißt es über Jesus, in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und wir sehen auch den Geist Gottes beteiligt. 1. Mose, ganz am Anfang. Die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Nächster Punkt bei der Auferstehung Jesu. Wir haben den Vater, Apostelgeschichte 3. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Also Gott hat seinen Knecht, spricht von Jesus hier. Gott hat ihn erweckt, Gott der Vater. Johannes 2. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Hier spricht Gott der Sohn. Heiliger Geist, Römer 8. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also auch der Heilige Geist ist hier beteiligt. Letzter Punkt, wir sehen es auch in den Gebeten von Paulus. Zum Beispiel 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also durch die ganze Bibel, angefangen vom Alten Testament, sehen wir, dass Gott eine Einheit oder eine Vielfalt in der Einheit ist. Und es wird klarer im Neuen Testament, in den Lehren von Jesu, in seinem Leben, in Ereignissen, in der Gemeinde, in den Gebeten der Gemeinde, im Missionsbefehl, in den Lehren der Gemeinde. Also wir sehen von vorn bis hinten, dass Gott sich uns als Dreieinigkeit offenbart. 3 unterscheidbare Personen Gottes. Aber trotzdem ist er einer. Das ist der erste Punkt, den wir, denke ich, etablieren müssen. Es gibt nur einen Gott im Alten Testament. Ich lese mal schnell über diese Stellen. 5. Mose 4. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Oder der eine Gott ist, heißt in manchen Übersetzungen. Außer ihm gibt es sonst keinen. Ganz klare Aussage, oder? Es gibt nur einen Gott. 2. Samuel 22, 32. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Eine rhetorische Frage, die Antwort ist natürlich niemand. Es gibt nur einen. Das ist unser Gott. 2. Samuel 7, Vers 22. Du bist groß, Gott, Herr. Herr Gott, eigentlich. Ja, niemand ist dir gleich und es gibt keinen Gott außer dir. Nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Es gibt keinen anderen Gott. Als wenn eure muslimischen Freunde sagen, ihr Christen, ihr glaubt ja an 3 Götter, ihr sagt ja nein. Guck mal hier, hier ist der 3 Verse im Alten Testament schon. Gott sagt, es gibt nur einen. Wir glauben nur an einen Gott. Neuen Testament, Römer 3, Vers 30. Denn Gott ist einer, er wird die Beschneidung aus Glauben und aus Unbestitten sein durch Glauben rechtfertigen, also die Juden und die Heiden. Aber die Aussage ist hier, Gott ist einer. Epheser 4, Vers 6 spricht es von einem Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jakobus 2, 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Die haben eine gute Theologie. Es gibt einen Gott. Okay? 4. Punkt ist, der Vater ist Gott. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 1. Korinther 8, Vers 6. Es ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin und ein Herr, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ein Gott, der Vater. Epheser 1, 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Also der Vater ist Gott. Damit haben die wenigsten ein Problem. Nächster Punkt ist, der Sohn ist Gott. Damit haben viele ein Problem. Das ist der umstrittene Punkt mit all diesen Sekten und anderen Religionen. Sie sprechen entweder Jesus sein Menschsein ab oder sie sprechen Jesus sein Gottsein ab. sind wir schon im Alten Testament, Jesaja 9. Schon im Alten Testament, der verheißene Messias wird uns als Gott vorgestellt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker was? Gott. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Im Alten Testament. Stelle, die wir denen zeigen können, die ans Alte Testament glauben. Juden, muslimische Freunde. Johannes, Kapitel 1, natürlich im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Spricht über Jesus hier. Im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann wurde das Wort Mensch. So ein klarer Vers, dass die Zeugen Jehovas ihn umschreiben mussten und ein Wort einfügen mussten, was im Griechischen nicht dort steht, in ihrer eigenen Übersetzung. Ist interessant, wenn du mit den Zeugen Jehova diskutierst. All diese Stellen, die bezeugen, dass Jesus Gott ist, haben die einfach umgeschrieben in ihrer Bibel. Aber was ihr machen könnt, ist, ihr könnt sagen, hey komm, lass uns die Elberfelder Übersetzung nehmen. Das ist die Übersetzung, die ihr gebraucht habt, bevor ihr eure eigene falsche Bibel geschrieben habt. Also lasst uns einfach die Original-Bibelübersetzung verwenden, die auch ihr verwendet habt. Und lasst uns mal diese Verse nachschlagen. Und da ist es klar. Johannes 14, Vers 9 ist auch so eine Stelle. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Also Jesus beansprucht Einheit mit dem Vater, mit seinem Wesen. Übrigens, was die Zeugen Jehovas eingefügt haben, am Anfang war das Wort war bei Gott. Und das Wort war ein Gott, sagen sie. Aber dieses Ein steht im Urtext natürlich überhaupt nicht da. Und niemand anderer übersetzt es so, weil es einfach nicht da ist. Aber es passt nicht in ihre Theologie, deswegen haben sie die Bibel umgeschrieben. Genau das, was sie nicht machen wollen. Ne? Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, auch der Heilige Geist ist Gott. 2. Korinther 3, Vers 17 zum Beispiel. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und dann haben wir in der Apostelgeschichte 5 diese Stelle, wo Ananias und seine Frau Sapphira Gemeinde und Gott belogen haben, betrogen haben. Sie haben ihr Feld verkauft, haben so getan, als würden sie alles der Gemeinde zur Verfügung stellen. In Wirklichkeit haben sie einen Teil zurückbehalten. Und Petrus konfrontiert sie und sagt, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Und dann sagt er ein Stückchen weiter unten, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also der Heilige Geist ist Gott. Du hast den Heiligen Geist belogen, nicht Menschen, sondern Gott. Also, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir haben etabliert, es gibt nur einen Gott. Wir haben gesehen, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott. Jetzt werden wir sehen, nächster Punkt ist, Jesus ist nicht der Vater. Es sind unterscheidbare Personen. Ne? Es ist nicht ein Gott, der irgendwie so ein Chamäleon ist und mal die Farbe annimmt, mal die Farbe, mal ist er Heiliger Geist, mal ist er Vater. Nee, er ist alles gleichzeitig. Versucht nicht, das zu verstehen. Also das ist, was die Bibel uns sagt. Und wir werden als nächstes sehen, dass Jesus nicht der Vater ist. Ist nicht schwer. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Also wir sehen hier schon zwei unterschiedliche Personen. Oder Johannes 14. Immer wenn Jesus betet eigentlich, betet er zum Vater. Ich werde den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Beistand geben. Dass er bei euch sei in Ewigkeit, in Geist der Wahrheit. Hier haben wir alle drei, sehen, dass sie unterscheidbar sind. Können natürlich auch hier all diese Stellen, zum Beispiel auch unsere Stelle hier, wo wir die Dreieinigkeit gleichzeitig sehen. Johannes 17, Vers 5, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also in aller Ewigkeit war Jesus nicht der Vater und der Vater nicht Jesus, unterscheidbare Personen. Nächster Punkt, Punkt 8 hier, Jesus ist nicht der Heilige Geist. Taufe, als das ganze Volk getauft wurde, unsere Stelle, und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist kam auf ihn herab. Also zwei unterscheidbare Personen. Johannes 16 auch, Vers 13 und 14, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die Wahrheit leiten. Und er wird mich verherrlichen. Und von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Also Dienst des Heiligen Geistes. Er wird den Herrn Jesus verherrlichen. Er ist ihm untergeordnet in diesem Sinn. Wir sehen auch in der Dreieinigkeit eine Ordnung, eine Unterordnung, wie wir schon zwischen Jesus und dem Vater gesehen haben. Neunter Punkt, der Vater ist nicht der Heilige Geist. Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, wird euch alles lehren. Und ihr könnt alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Hier mal alle drei eigentlich wieder. Drei unterscheidbare Personen. Nächste Stelle könnt ihr selber lesen. Also wir haben einen Gott, alle drei Personen sind Gott, aber alle drei Personen sind auch unterscheidbar voneinander. Und nicht dieselben. Zehnter Punkt ist, alle drei Personen des dreieinigen Gottes besitzen die Eigenschaften Gottes. Das sind zum Beispiel auch Bibelstellen, die ihr gebrauchen könnt mit Menschen wie die Zeugen Jehovas, die ihre Bibel umgeschrieben haben. Wo alle Bibelstellen im Prinzip, wo es von Jesus als Gott spricht, einfach umgeschrieben sind. Aber ihr könnt ihnen zeigen, dass alle drei Personen des dreieinigen Gottes die Eigenschaften Gottes besitzen. Zum Beispiel sind alle ewig. Der Vater, 1. Mose, 21, 33. Abraham pflanzte eine Tamariske, rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Damit haben eigentlich die wenigsten Probleme. Vater ist der ewige Gott, der Sohn ist der ewige Gott. Damit haben wieder viele Probleme. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wie gesagt, alle drei Personen sind gleich ewig. Auch der Geist. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen? Der ewige Geist. Das ist auch wieder eher ein Punkt. Zeugen Jehovas sagen, der Heilige Geist ist die Energie oder die Kraftwirkung Gottes. Ihr könnt mit ihnen mal ein Studium durch die Apostelgeschichte machen. Zeigen, dass der Heilige Geist eine Person ist. Mit Energie kann man keine Beziehung haben. Energie redet nicht. Energie kann man nicht betrüben. Das wäre Schwachsinn zu sagen, hey, ich habe gestern meine Steckdose betrübt oder so. Oder die Starkstromleitung, die neben meinem Haus vorbeiläuft. Das ist Blödsinn. Und ich hatte so dieses intensive Gespräch mit dieser Stromleitung. Es war Wahnsinn. Es macht keinen Sinn. Und da könnten wir die Apostelgeschichte lesen, die dann zeigen, guck mal, Heiliger Geist ist eine Person, der hat die Eigenschaften einer Person. Und wir können ihnen zeigen, der Heilige Geist ist Gott, Apostelgeschichte 5. Nicht Menschen habt ihr belogen, sondern Gott. Und wir können ihnen hier zeigen, der Heilige Geist hat die Eigenschaften Gottes, er ist ewig. Zweites Beispiel ist hier, sie sind allgegenwärtig. Der Vater, 1. Könige 8, Vers 27. Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger das Haus, das ich gebaut habe, spricht Salomo bei der Einweihung des Tempels. Der Sohn ist ewig. Matthäus 28, Vers 20. Lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Der Geist ist ewig. Psalm 139. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bette ich mich in dem Sheol, so bist du da. Heiliger Geist hat auch die Eigenschaften Gottes. Allgegenwärtig. Ewig. Das sind nur ein paar Beispiele. Ihr könnt noch mehr Bibelstellen finden. Aber ich denke, das war mal so systematisch, wirklich euch zu sagen, dass die Bibel die Dreieinigkeit lehrt. Und ich möchte auch, dass ihr beachtet, dass ihr das auch seht, dass die Dreieinigkeit eine Ordnung hat. Sie sind alle gleich Gott, gleich ewig, gleichwertig, aber trotzdem sehen wir eine Ordnung und eine Unterordnung in der Dreieinigkeit. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus gesagt hat, ich tue immer den Willen des Vaters. Wir sehen, dass der Heilige Geist Jesus verherrlichen will, auf ihn hinweisen will. Das ist auch wichtig. Jetzt können wir natürlich sagen, was soll das ganze Gelaber von Dreieinigkeit? Was für einen Unterschied macht das Ganze? Was heißt es praktisch? Denk an sehr tiefe Implikationen. Zuerst mal, die Bibel sagt uns, dass Gott Liebe ist. Leute, nur ein dreieiniger Gott kann Liebe sein. Wenn du eine Person für sich allein genommen hast, einer für sich allein, du kannst nicht lieben. Für Liebe braucht es zwei Personen mindestens. Ne? Liebe braucht den anderen. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn, von Liebe zu sprechen. Ich liebe nichts. Das macht keinen Sinn. Deswegen gibt es übrigens wenig Liebe in anderen Religionen. Ganz anderes Gottesbild als unser Gott. Unser Gott ist Liebe. Und das impliziert eigentlich die Dreieinigkeit. Er kann Liebe sein, weil er ein Gegenüber hat. In sich selbst. Und das wäre der zweite Punkt. Gott ist nicht abhängig von seiner Schöpfung. Gott musste uns nicht erschaffen, weil er irgendwo Liebesbedürfnis hatte oder einen Mangel hatte. Und deswegen braucht Gott uns. Das ist wichtig. Nee, Gott braucht uns nicht. Aber er liebt uns. Trotz uns. Ist auch nicht abhängig von uns, seine Liebe. Seine Liebe ist bedingungslos. Und das ist wunderbar. Dritter Punkt wäre vielleicht zu sagen, Jesus kann uns retten. Wenn Jesus nicht Gott wäre, liebe Güte, willst du deine Ewigkeit einfach einem anderen Menschen anvertrauen, dein ewiges Heil darauf bauen? Das wäre mir ein bisschen zu wenig. Deswegen konnte Jesus der eine für die vielen sterben, weil sein Leben unendlich viel wert ist. Es hat unendlichen Wert. Ist genug, um uns alle zu erretten. Ich weiß nicht, ein einfacher Mensch könnte das nicht machen. Wenn ich sagen würde, hey, vertrau mir, ich rette euch alle. Dann können wir eine Runde zusammen lachen und das war's dann. Aber Jesus konnte uns retten, wegen dem, wer er war. Er war Gott, er ist fähig, uns zu retten. Das gibt uns Zuversicht. Vierter Punkt ist die Wahrheit, dass Gott eigentlich eine Beziehung ist. Das ist wunderbar. Deswegen haben wir Beziehungen. Deswegen schätzen wir Beziehungen. Wir drücken was von Gott aus. Aber Gott ist sowas wie eine Beziehung, könnten wir sagen. Und wir sehen in dieser Einheit Vielfalt. Und das kann wieder nur der dreieinige Gott erklären. Beziehung. Einheit und trotzdem Unterschiedlichkeit in einem. Und der fünfte Punkt wäre, das hängt damit zusammen, die Schöpfung reflektiert Gott. Und das kommt uns jetzt näher schon. Es ist nicht nur ein theoretisches Konzept Dreieinigkeit, es ist sehr praktisch in unserer Welt. Die Schöpfung reflektiert Gott. Das sehen wir in unserem Universum. Wir haben drei Dimensionen, drei Zustände von H2O. Viele Dinge, wo wir Dreieinigkeit sehen können in der Schöpfung. Wir haben über das Ei gesprochen, ja, fallen sicher noch mehrere Beispiele ein. Aber es wird reflektiert in der Schöpfung. Auch in uns Menschen. Wir Menschen sind zumindest funktional eine Dreieinigkeit. Leib, Seele, Geist. Reflektieren ihn. Und wir reflektieren ihn in unseren Beziehungen. Wir Menschen sind beziehungsorientiert. Warum ist das so? Warum ist das so? Philosophen ringen damit. Und nur ein dreieiniger Gott kann die Welt erklären, so wie sie ist. Francis Schaeffer hat ein tolles Buch darüber geschrieben, ein kleines Büchlein eigentlich. Zwei Bücher. Das eine ist Gott ist keine Illusion und dann das Nachfolgebuch davon ist ... und er schweigt nicht. Und in dem Buch zeigt er sehr schön, dass philosophisch nur die Dreieinigkeit die Welt erschaffen konnte. Nur die Welt so erklären kann, wie sie ist. Aber wir sind beziehungsorientiert. Und wir sind eigentlich das, was wir sind als Menschen, nur in Beziehung zu anderen. Margaret Thatcher hat mal gesagt, es gibt eigentlich keine Gesellschaft. Und es gibt auch kein Individuum. Es gibt nur Personen, die in Beziehung sind. Lass das jetzt mal durch den Kopf gehen. Wir sind das, was wir sind, durch unsere Beziehung mit anderen. Und Gottes Plan für uns ist, dass wir in Beziehung leben. Dass wir in Einheit leben, trotz unserer Vielfalt. Trotz unserer Unterschiedlichkeit. Und wir sehen das natürlich ganz klar in der Bibel. In unserem Gemeindeleben. Wir sind ein Leib, aber wir sind unterschiedliche Glieder aneinander mit all unserer Unterschiedlichkeit und unserer Individualität als Personen. Hier haben wir Einheit und Vielfalt. Wir sehen es in der Ehebeziehung. Mann und Frau werden in der Ehe ein Fleisch, verschmelzen zu einer Einheit. Ich glaube, nicht nur körperlich, sondern wirklich seelisch, geistig, da passiert was. Wir haben Einheit, aber wir haben Vielfalt in dieser Einheit. Zwei komplett unterschiedliche Personen. Und Leute, was gibt es Unterschiedlicheres auf dieser Welt als ein Mann und eine Frau? Unterschiedliche Personen. Jennifer und ich gehen da gerade durch, so Unterschiede Mann, Frau und einander verstehen zu lernen auch. Denken anders, kommunizieren anders, fühlen anders, drücken Dinge anders aus. Faszinierend. Aber trotzdem ein Fleisch. Ist ein wunderbares Geheimnis. Das ist was Tiefes. Und deswegen sehen wir auch in der Bibel eine Gemeindeordnung und eine Familienordnung. Wir haben gesehen, in der Gottheit, obwohl der Sohn die gleiche Natur hat, wie der Vater gleich Gott ist, obwohl er gleichwertig ist, obwohl er gleich ewig ist, hat er eine andere Rolle. Wir haben eine Ordnung in der Gottheit und eine Unterordnung. Und der Sohn ist dem Vater untergeordnet. Nicht in dem, was er ist oder in seiner Wertigkeit, aber in seiner Rolle. Und dann sehen wir den Heiligen Geist, der den Sohn groß machen will und von ihm zeugt. Also wir haben Einheit, gleichen Wert, aber trotzdem unterschiedliche Rollen. Trotzdem eine Ordnung. Ist interessant. Und wir haben in unserer Gemeinde Einheit und Vielfalt und in unserer Ehe Einheit, ein Fleisch und Vielfalt. Und deswegen wollen wir auch das ausdrücken. Auch diese Ordnung, die Gott gegeben hat. Deswegen hat Gott eine Ordnung für uns als Gemeinde und für uns als Familie. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Spricht hier von Autorität. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Des Christus Haupt, aber Gott. Da haben wir Jesu Rolle, Jesu Unterordnung unter den Vater. Jesu Haupt ist Gott, der Vater. Und genauso in der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und in dieser Stelle sehen wir, der Mann ist das Haupt seiner Ehefrau. Und dann diese allseits beliebte Stelle, zumindest bei feministisch angehauchten Menschen, beliebte Stelle Epheser 5. Das heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir ordnen uns alle einander unter. Aber es gibt verschiedene Rollen, wie wir das ausdrücken, unsere Unterordnung. Und das ist die Frauen den Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. als der Heiland des Leibes. Wie aber sich die Gemeinde dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Und ihr Frauen, ihr liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Ihr Männer liebt eure Frauen. Was habe ich gesagt? Oh nee, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht, das wollen wir auf jeden Fall nicht lehren. Homosexuelle Beziehungen sind weder befriedigend, noch heil, noch von Gott gesegnet. Das auszuleben, ich meine, manche Menschen haben diese Impulse in sich, genauso wie ich mich nach einer Frau sehen und das nicht ausleben kann, solange ich Single bin. Da will ich jetzt nicht reingehen. Aber wir reden hier von Männern und Frauen. Also, der Mann ahmt das Hauptsein von Jesus nach und die Frau ahmt die Unterordnung von Jesus unter den Vater nach. Wir beide reflektieren Jesus. Und es braucht beide, um alles, was Jesus ist, auszudrücken. Also wir reflektieren, was von dieser Dreieinigkeit in unseren Beziehungen, in unserem Gemeindeleben, in unserem Familienleben, das Mannsein, das Frausein und unsere Rollen als Männer und Frauen haben einen tieferen Grund, als wir vielleicht erstmal denken. Wir machen da wunderbare, tiefe Geheimnisse und Wahrheiten sichtbar in unserem Leben. Und wir Männer und Frauen, wir dürfen zusammenarbeiten, um was sichtbar zu machen von Jesus, was sonst nicht sichtbar wäre. Nämlich ihn als Haupt seiner Gemeinde und seine Unterordnung unter den Vater. Wir dürfen das Wesen Gottes reflektieren, ein Stück von dieser Dreieinigkeit. Das ist unheimlich tief. Und das sollte uns eigentlich Freude machen, dass ihr Männer mit Freude liebevolle, demütige, dienende Leiter seid. Und dass die Frauen die demütige, freudige, ermutigende, intelligente Gehilfin ihres Mannes ist. Und wir dürfen mit eintreten in dieses Geheimnis der Dreieinigkeit. Das ist eigentlich cool. Wir können es nicht erklären, aber wir können es erfahren. Zu einem Stück weit. Als Gemeindeleib, aber ich glaube noch tiefer als ein Fleisch in der Ehebeziehung. Das ist tief. Ihr könnt das einfach mit nach Hause nehmen, den Gedanken, und weiterspinnen, das ist tief. Gott nimmt uns mit hinein in sein tiefstes Wesen. Und der Grund, warum die Dinge so sind in dieser Welt und warum Gott im Neuen Testament in unserer Rollenverteilung als Männer und Frauen die Dinge so zeigt, ist begründet in ihm selbst, in dem, wer er ist, als der dreieinige Gott. Und wisst ihr was, es soll uns auch Hoffnung geben, wenn wir unseren Gott anschauen. Hoffnung, dass wahre Einheit möglich ist, trotz unseren Unterschieden, trotz unserer Vielfalt, die wir haben. Weil wir haben einen Gott, der eins ist, obwohl der Vielfalt in der Einheit ist. Und das ist unsere Hoffnung, dass auch wir wirklich Einheit erfahren können als Ehepaare und als Gemeinde. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, wir staunen über dich und über dein Wort und das, was du uns über uns offenbarst, übersteigt unser Verstehen. Manches können wir einfach verstehen und nachvollziehen, anderes ist wirklich ein Geheimnis und es ist groß und wir können nur erahnen, wie wunderbar du bist und wie anders du bist und wie groß du bist und wie unerforschlich du bist, Gott. Aber es ist wunderbar, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen als den dreieinigen Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist, trotzdem eins. Und ich danke dir, dass das wirklich tief was mit uns zu tun hat, als das, was wir sind als Menschen. Und dass es tief was mit unseren Beziehungen zu tun hat, als das, wofür du uns erschaffen hast. Und das, was du durch uns ausdrücken willst. Und ich bitte dich, dass wir da mehr und näher reinwachsen, als Familien, als Gemeinde. Schenk uns diese Freude, Herr, dass wir dich ausdrücken dürfen in dieser Welt. Das ist so wunderbar. Und ich danke dir, dass du eine Beziehung bist, Gott. Und dass du uns für Beziehung geschaffen hast. Zuallererst für Beziehung mit dir selbst. Das ist das Größte und das Höchste, was wir erfahren können in dieser Welt als Menschen. So bitte ich dich, lass uns wachsen in dieser Beziehung mit dir. Gott, du weißt, wo jeder Einzelne steht. Lass jeden Einzelnen näher zu dir wachsen, was immer das heißt. Darum möchte ich dich bitten. Bitte es auch für mich selbst, Herr. Ich möchte wachsen in meiner Beziehung mit dir. Und lehren zu wachsen in unseren Beziehungen miteinander, zu deiner Ehre. Darum beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.